Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Weltweit sind Unternehmen in Aufruhr. Künstliche Intelligenz stellt ganze Branchen und ihre Geschäftsmodelle in Frage. Spätestens seit Anthropics Mythos wird aber auch Cybersecurity zum zentralen Thema. Neben großen Finanzinstituten könnte dabei der Kryptomarkt, allen voran DeFi, noch stärker als bisher im Fadenkreuz von Hackern stehen. Wie ist das Worst-Case-Szenario für den Kryptomarkt einzuschätzen? Wie real die Ängste und wie kann der Sektor dank künstlicher Intelligenz womöglich sogar profitieren? Bleibt dran, wir wollen es heute klären.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, deinem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin und Kryptowährungen. Wir betrachten die relevantesten Charts und Indikatoren, diskutieren die wichtigsten News und Fundamentals und analysieren für dich den Kryptomarkt. Und das jeden Montag. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Redakteurinnen und Redakteure. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Invest. Ich bin Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Ja, moin Stefan. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dem Softwarebereich. Vielen Unternehmen geht es gerade nicht so gut. Da findet so eine Art Neubewertung statt. Also die Kurse sind eher nach unten abgesackt, weil er eben die KI-Angst umgeht. Und die Frage, was heißt das für die Geschäftsmodelle? Siehst du sowas Ähnliches auch gerade für den Kryptosektor passieren?
Hi Sven, hallo ihr Lieben. Die Entwicklung ist schon verrückt, muss man sagen. Ich blende es mal aktuell ein. Ihr seht es, das ist das, was in der letzten Woche dann nochmal richtig Dampf auf den Kessel gebracht hat. Anthropic hat ein neues Modell, da wollen wir heute auch drüber reden, rausgehauen. Neue Cloud-Version namens Mythos. Und das zeigt sich ja so ein bisschen an der Wall Street oder und sogar unter Zentralbankern ein neues Niveau der Angst, will ich das mal nennen. Das neue KI-Modell übertrifft laut Hersteller frühere Versionen in einer Reihe von Benchmarks deutlich, insbesondere beim Programmieren und logischen Schlussfolgern. Und deshalb hat sich das Unternehmen entschieden, tatsächlich, also Anthropic, die Veröffentlichung auf eine kleine Gruppe vertrauenswürdiger US-Unternehmen wohlgemerkt, Partnerschaft, also und Partnerfirmen wie Microsoft, Alphabet und Co. zu beschränken bislang. Da es selber sieht, dass es so ein bisschen bedenklich ist hinsichtlich der fortgeschrittenen Cybersicherheitsfähigkeiten des neuen Modells. Insbesondere die Gefahr, dass womöglich dann Hacker das neue Modell für neue Zwecke nutzen dürften, könnte dann auch für Krypto, insbesondere für den DeFi-Sektor, zum Problem werden. Also Handlungsbedarf seitens der Entwickler, insbesondere von Smart Contracts, ist in jedem Fall gegeben, Sven.
Und damit, Stefan, würde ich sagen, starten wir zum großen Hauptthema. Es ist irgendwie riesig gewesen. Ich glaube, wir mussten vorab uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir nicht alles abdecken wollen. Denn das Thema KI, das stellt gerade einfach Krypto die Show so ein bisschen auch, ist mein Eindruck in der Öffentlichkeit. Aber auch wir diskutieren da Tag ein, Tag aus drüber. Und es gab sogar schon die Notfallsitzung. Das ist, finde ich, schon krass, wenn die US-Regierung sagt, liebe Banker, kommt mal alle zusammen. Wir haben da ein dringendes Thema. Aber auch bei uns hier das Bundesamt für Informationstechnik oder Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat ja auch schon von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Also ja, ganz schön krasse Worte. Wie blickst du denn jetzt aktuell drauf? Neubewertung von Unternehmen hat mir gerade schon kurz angerissen. Wie bedroht siehst du jetzt eigentlich das Geschäft generell dort?
Also die Entwicklung im KI-Bereich sind zweifelsohne rasant. Es geht zumindest in einigen Bereichen vielleicht schneller als auch von vielen gedacht. Einige Industriezweige sehen schon starke Umwälzungen. Einfach zum Beispiel, also allen voran Marketing sieht man gerade. Marketing, ich habe irgendwo letztens gelesen, 2/3 aller Sachen, die man jetzt teilweise auf YouTube oder auch auf den sozialen Medien sieht, sind mittlerweile KI erzeugt. Also da siehst du mal, wie crazy das einfach nur ist. Und dementsprechend eine rasante Geschwindigkeit. Und das zeigt sich auch in den Aktienkursen vieler Unternehmen. In den letzten Monaten sind es insbesondere Softwareunternehmen, logischerweise, die unter Neubewertung ihrer Geschäftsmodelle leiden, was sich in fallenden Kursen an den Börsen zeigt. Du hast es eingangs erwähnt gehabt. Prominentestes Beispiel aus Deutschland ist dann sicherlich SAP, unser deutscher Software-Riese sozusagen, habe ich gerade mal angeführt hier. In den letzten 14 Monaten hat SAP 50% vom All-Time-High abgegeben. Das hatten sie im Februar 25. Seit Jahresbeginn, und deswegen habe ich hier die Grafik gerade mal rausgeholt, wird SAP hier auf Platz 23 von den schwächsten Softwareunternehmen angeführt. Seit Jahresbeginn nochmal 33% im Wert verloren. Auf aktuell 138 Euro geht es da gen Süden. Ja, mehrheitlich der rasanten Entwicklung im KI-Bereich geschuldet, muss man sagen. Damit ist SAP aber auch nicht alleine. Insbesondere US-Softwareunternehmen rutschen zuletzt deutlich ab. Ihr seht ganz oben hier Adobe zum Beispiel mit 35%. Ich könnte die Liste eigentlich eher nicht weitergehen. Ich habe auch nochmal die Top-Verlierer mal gerade rausgeholt. Hier TeamViewer, HubSpot, DocuSign, Workday, es gibt ne Snowflake, also auch ne, ist querbeet, es sind Cybersecurity-Unternehmen, es sind klassische Unternehmen, die Software im Grunde, wo das Produkt Software ist, hier CRM, Salesforce, also auch wirklich riesige Unternehmen, die hier ja teilweise 50% seit Jahresbeginn verloren haben. Also da siehst du im Grunde genommen, selbst Platzhirsche erwischt es und sogar auch auf Seite zwei hier unten, sogar Microsoft, seit Jahresbeginn 23% runter, Sven.
Ja, das sind Kursverluste, die kennen wir eigentlich nur aus dem Kryptosektor, ganz zynisch gesagt. Und dabei darf man nicht vergessen, was da eine Marktkapitalisierung hintersteckt. Also was da an Milliarden an Vermögen vernichtet wird, das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen. Und das Spannende dabei ist, dass diese ganzen Softwareunternehmen ganz speziell ja vor allem in so einem bekannten ETF gelistet sind. Also von BlackRock gibt es da einen Software-ETF, IGV. Da war es ja auch oft so gewesen, dass dieser ETF eine starke Korrelation zum Kryptosektor oder vor allem zu Bitcoin hat. Und da würde mich jetzt interessieren, Stefan, wie siehst du das denn? Also da müsste es ja auch dann entsprechend jetzt aktuell auch eine Korrelation geben, dass Bitcoin darauf reagiert.
Ja, das ist interessant. Ich habe den gerade mal eingeblendet und wir sehen eigentlich, seit letzten Oktober lief der lange Zeit 1:1. Also Bitcoin folgte, ne? Also der Software-Index, das ist das Blaue. Wir wissen, Bitcoin wie immer hier schön in Orange. Bitcoin Orange, bestmöglich. Beides läuft hier gen Süden. Interessant ist jetzt, Bitcoin kann sich seit Ende März, das sehen wir hier, im Grunde genommen entkoppeln. Während dann nämlich der Software-ETF letzten Freitag nochmal auf ein neues Jahrestief eingebrochen ist, auch im Zuge dieser ganzen News rund um dieses Anthropic-Mythos-Modell, was da rausgekommen ist, zeigt sich der Bitcoin-Kurs in den letzten 14 Tagen doch verhältnismäßig resilient, kann man sagen. Und das, obwohl wir ja tatsächlich zum Monatsbeginn ja auch noch den Hack des Solana DeFi-Protokolls, dem zweitgrößten nach dem Bybit-Hack im Jahr 2025 gesehen haben. Und da sieht man generell Krypto-Protokolle, jetzt mit in diesem Fall diesem Drift-Protokoll, Software-Protokolle sind dort anfällig. 280 Millionen US-Dollar Schaden, so läuft auf Solana, ist die größte Perp-Dex auf Solana. Da sieht man, da gibt es Probleme und Sicherheitslücken generell bleiben ein zentrales Problem. Bitcoin hingegen sieht man da so ein bisschen, ja, zieht sich da gerade raus und zeigt relative Stärke zumindest mal. Das kann uns ja ein bisschen, sag ich mal, freuen, Sven.
Absolut. Und bevor wir vielleicht zum kritischen Teil gleich weiter fortfahren damit, ich finde es erstmal sehr schön zu sehen, dass jetzt hier also der Softwarebereich also definitiv schlechter performt als Krypto, dass wir eher eine positive Entkopplung nach oben haben, könnte man sagen. Also eigentlich auch eine schöne Meldung mal wert, um mal ein bisschen Hoffnung im Kryptosektor zu verbreiten, dass es vielleicht ja eben auch vielleicht irgendwann, das ist noch zu weit weg, aber zu einem Shift vielleicht auch kommt, dass Krypto sogar profitiert. Aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zu den ganzen Hacks, zu den Sicherheitsgefahren. Die scheinen ziemlich groß zu sein, das ist gerade schon angeschnitten. Es gab ja auch erst kürzlich da mit Drift bei Solana einen größeren Hack. Und jetzt sind ja diese ganzen Bridges, die ganzen Dexes, das ist ja alles, sag ich mal, Smart Contract Gebiet und da ist ja ordentlich Kapital drin. Also ich glaube, es ist etwas über 100 Milliarden US-Dollar ist da gerade so Total Value Locked. Und das ist ja potenziell erstmal gefährdet, wenn jetzt diese klugen KIs da rausgehen und diese Sicherheitslücken da finden. Und da frage ich mich so ein bisschen, ist das schon ausreichend eingepreist für die ganzen DeFi-Investoren bei den ganzen Protokollanwendungen, die wir da haben mit den Dexes etc.? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt vielleicht noch das ein oder andere dann doch mal zu Bruch geht, ist ja jetzt nicht gerade niedrig.
Derartige Angriffe, wie zuletzt bei Drift dann gesehen, da muss man mal sagen, Drift ist nicht primär KI-basiert. Da muss man mal ein bisschen vielleicht die Angst da auch mal rausnehmen. Das war tatsächlich primär Social Engineering. Also da hat sich eine Firma ein halbes Jahr lang an die Drift-Entwickler rangeklammert, die getroffen auf Konferenzen, sich als Market Maker ausgegeben, also richtig Vertrauen im Grunde genommen aufgebaut, um dann im Endeffekt das auszunutzen. Da sieht man, das sind nicht nur rein Probleme, die jetzt KI kommen, sondern da kommt dann KI womöglich zukünftig auch noch mit Social Engineering zusammen. Das macht vielleicht nicht besser. Da sieht man aber, ja, die Auswirkungen können riesig sein. Und man sieht auch die Wahrnehmung von Sicherheit innerhalb des underlying Ökosystems, in diesem Fall bei Solana, die waren dann zu sehen. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Solana seit Anfang April so ein bisschen Underperformer ist. Also im Grunde genommen, da so ein bisschen die Leute sind gerade, oh, was ist bei Solana los? Das war übrigens mittlerweile der dritte Hack auf Solana. Das war jetzt, der letzte war riesig, die zwei davor waren zwei kleinere DeFi-Projekte, aber das war der dritte Solana-Hack innerhalb von, ich glaube, 2,5 Monaten. Und Hacks dieser Größenordnung hatten bereits in der Vergangenheit eine kritischere Haltung, insbesondere von institutionellen Investoren gegenüber DeFi-Anwendungen zur Folge. Das wissen wir. Und die relative Underperformance, hatte ich gerade angesprochen, zeige ich jetzt mal gerade einmal, wenn ich nämlich gucke, wie sieht es dann aus bei Solana gegenüber Ethereum? Ne? Wir wissen, in den in 24 hat Solana Ethereum krass outperformed. Hat Solana Ethereum outperformed, so rum. Jetzt dreht sich das Blatt gerade um und wir sehen, das sind hier eine Kerze, eine Woche, das ist in der Wochenchart. Da sehen wir, dass hier die Aufgabe in den letzten zwei Handelswochen seit diesem Hack hier Solana auf den tiefsten Wert seit Juni 2024 gegenüber Ethereum zurückgefallen ist. Da sieht man, die Leute sagen dann vielleicht, okay, Solana, nee, dann eventuell der Platzhirsch und das größte Ökosystem Ethereum. Und Ethereum zeigt relativ gesehen auch gerade eine Stärke. Wir hatten es jetzt unter der Woche auch. In der letzten Handelswoche hatte Bitcoin ungefähr 5% Kurs plus. Ethereum sogar 6,5%. Solana mehr oder weniger, ja, plus 1%. Da siehst du 5% relative Kursschwäche oder Underperformance. Da sieht man schon, so ein Hack geht auch an dem Ökosystem, die Spur des Verweis werden.
Ja, absolut. Ich glaube, Solana-Investoren, die müssen schon sehr leidensfähig sein, sind es ja auch gewohnt. Ich meine, nach dem FTX-Crash damals, da ist ja Solana ins sehr Bodenlose gefallen, aber hat es ja auch wieder geschafft, dann doch emporzusteigen, immer krasse Performance auch zu schaffen. Aber das tut gerade auf jeden Fall schon weh. Und da glaube ich halt auch, dass Ethereum relativ zu Solana profitiert, vor allem auch im institutionellen Bereich. Die großen Banken, die großen Vermögensverwalter, da hört man doch eben sehr stark, dass da im Ethereum die erste Wahl ist. Und das ist ja der Bereich, der gerade gut funktioniert. Also wir haben ja eine Flaute im Retail-Sektor, aber eigentlich eine super Stimmung bei den Institutionellen. Jetzt nicht, weil die Kurse, die steigen jetzt nicht, aber von der Infrastrukturseite zumindest. Da passiert ja wirklich viel, auch wenn wir das oft nicht so mitbekommen. Und da ist Ethereum schon die Nummer eins. Und das könnte ich mir vorstellen, unterstützt das Ganze so ein bisschen. Aber lass uns jetzt mal den Blick auf das ja, aktuelle KI-Modell der Angst werfen. Um das es sozusagen geht. Das ist nämlich ja ganz konkret das von Claude, das Modell Mythos oder von Anthropic, über das alle gerade sprechen, wo die Notfallsitzungen einberufen werden. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, okay, wenn dieses Modell mit diesen Fähigkeiten jetzt auch Hackergruppen wie Lazarus, also die nordkoreanische Hackergruppe, in die Hände fallen, wenn die da das nutzen können, das könnte ja verdammt böse werden. Oder wieso könnte gerade auch dieses Modell speziell jetzt für DeFi-Projekte zur Gefahr werden, Stefan?
Also das neue Modell könnte eine neue Ära in der Cybersicherheit einläuten, das sagt Anthropic selber auch. In der Folge, das haben wir auch in der Vorwoche jetzt gesehen, kamen insbesondere US-Cybersecurity-Unternehmen richtig unter Druck. Snowflake, CrowdStrike, Akamai und wie sie nicht alle heißen. Und neben dem Umstand, dass Claudes neues Modell die Geschäftsmodelle von US-Softwareunternehmen logischerweise dann gefährden könnte, weshalb gerade diese Unternehmen dann neu bewertet werden, besteht, wie du schon sagst, natürlich auch die Gefahr, dass Hacker derartige Modelle nutzen werden, um in Unternehmenswerke einzudringen. Wie immanent die Gefahr ist, muss man sagen, zeigte sich auch in der Vorwoche nämlich dann zusätzlich, das haben ist auch so ein bisschen untergegangen mit dieser ganzen, wir haben momentan so viel, ne, Iran-Konflikt, dies, das, Software, Anthropic, KI. Und da gab es einen Bericht von CNN tatsächlich, dass eine Hackergruppe namens Flaming China das National Supercomputing Center in Tianjin gehackt hat und bis zu 10 10 Petabyte an Daten entwendet haben. Also enthalten unter anderem Raketen- und Bombendesigns, Hyperschallwaffen, J-20 Stealthfighter, U-Boot-Technologie, Zielanalysen zum Beispiel gegen US-Systeme. Die Daten werden dann aktuell, und das ist auch also quasi, ist nicht so, dass es gesagt wird, sondern diese Daten werden aktuell auf Hackerforen, gegen was wohl, gegen Kryptowährungen dann tatsächlich angeboten, also auch das, was ja die chinesische Regierung unterbinden will, Kryptowährungen lustigerweise, kleiner Treppenwitz. Und mit Sicherheit dürfte hier dann natürlich auch KI-Technologie zum Einsatz gekommen sein, weil wenn ein super Computing-Netzwerk und die Chinesen werden das auch probieren abzusichern, dann auf einmal gehackt wird, zeigt natürlich, wo im Grunde genommen potenziell Gefahren bestehen. Und zurückzukommen auf Anthropics Mythos, könnte die Gefahr breit angelegter Hacks dann natürlich nochmal verstärkt werden. Denn es findet nach Angaben des Unternehmens nicht nur bislang unentdeckte Zero-Day-Schwachstellen, also in Betriebssystemen oder in Browsern zum Beispiel, sondern kann diese in vielen Fällen direkt in funktionierende Exploits übersetzen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum die auch vor einer Veröffentlichung mittlerweile scheuen und das erst nur mal einzelne Firmen zur Verfügung gestellt haben. Ich denke mal, sie geben es dann auch Microsoft und Google zum Beispiel, dass die ihre Schwachstellen dann auch erstmal absichern können, die da gefunden werden, bevor sie das womöglich dann raushauen. Insofern dürften dann womöglich auch über dieses neue Modell dann auch Schwachstellen logischerweise in Smart Contracts im Kryptosektor ein Ziel für Hackergruppen sein. Und das Kräfteverhältnis von vielleicht ja Angreifern und Verteidigern, speziell im besonders anfälligen DeFi-Sektor, könnte sich dann nochmal verschieben. Also im Grunde genommen, ich sag mal so ein bisschen Katze-Maus-Rennen dann vielleicht auch. Ne?
Ja, ja. Da brennt wirklich die Hütte und nicht nur im Kryptobereich, sondern eigentlich in allen Sektoren, kann man sagen. Da ist jeder Sektor für sich irgendwo angegriffen und ist schon, ich sag mal in dem Fall noch, vielleicht hat man Glück gehabt, dass es aus den USA kommt und dass nicht Nordkorea oder Russland jetzt, sag ich mal, solche Sachen da entwickelt haben. Ich glaube, dann wird es nochmal ja problematischer sein. Aber auch hier finde ich wieder spannend, so ein kleines Argument vielleicht schon mal auch für Blockchain generell. Denn hier ist es ja wirklich von einer einzelnen Entität ab, von einem Unternehmen, nämlich Cloud oder Anthropic, die sowas herstellen. Und wenn man sich nicht gut mit denen stellt, dann hat man als Unternehmen im Zweifel die Nachsicht. Also das ist schon echt ein problematisch, finde ich, dass sie so viel Macht praktisch bei einzelnen ja Unternehmen, KI-Unternehmen gebunden ist. Und vielleicht ist das auch schon mal so etwas, was man so pro Blockchain, pro Dezentralisierung mitnehmen kann. Aber dazu vielleicht auch nochmal später kurz etwas. Mich würde jetzt erstmal noch interessieren, welche Protokolle oder Coins sind denn jetzt am ehesten gefährdet? Also ist es vielleicht Ethereum oder auch eher Solana? Können wir da irgendwelche Schwerpunkte setzen?
Boah, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also was man feststellen kann an Anthropic Statement zu den Fähigkeiten von Mythos, dass es sämtliche Bereiche und auch Protokolle, also Kryptoprotokolle, potenziell betroffen sind. In dem technischen Begleittext nennt das Unternehmen nämlich Schwächen in weit verbreiteten Kryptobibliotheken und Protokollen wie, sagt mir, ne, also mal gehört, aber TLS, AES, GCM und SSH. Diese Bausteine sichern tatsächlich weite Teile der digitalen Infrastruktur ab, auf die Kryptounternehmen auf der einen Seite, Verwahrer von zum Beispiel Bitcoin und Co., Kryptobörsen und aber auch DeFi-Teams täglich angewiesen sind, muss man sagen. Somit könnte das Risiko nicht nur für klassische IT-Systeme, sondern auch logischerweise im Bereich der Krypto-Infrastruktur rund um Wallets, Validatoren, Oracles, Bridges und auch zentralen Handelsplattformen und dezentralen Handelsplattformen deutlich zunehmen. Open Source, und das ist vielleicht so ein bisschen, ja, das, was lange, der als Vorteil galt, könnte dann zumindest kurzfristig oder dann womöglich auch risikobehafteter sein. Denn Open Source, wissen wir, ist der Standard im DeFi und bislang ein Vorteil gewesen für die Auditierung und auch von für White Hat Penetrationstest, also White Hat Hacker, die im Grunde genommen sich die Protokolle vornehmen, Schwachstellen versuchen zu finden, die dann melden und dafür eine Belohnung bekommen. Und das könnte durch KI dann nun im Endeffekt ein problematischer Angriffsvektor werden, weil KI im Endeffekt automatisiert und kostengünstiger Angriffe auf DeFi-Protokolle initiieren könnte. Insbesondere problematisch ist hier, denke ich mal, das strukturelle Problem von Smart Contracts zu sehen, welche nämlich nachdem sie deployed sind, also im Grunde genommen nachdem sie freigegeben sind, schwer und wenn nur eher langsam angepasst werden können, weil wir wissen, da stecken Governance-Prozesse dahinter, was ja generell auch richtig ist, dass nicht irgendein Developer einfach mal schnell irgendwas ändert, eine Backdoor einbaut, das im Grunde genommen, deswegen gibt es die Governance-Prozesse. Die sind jetzt hier aber vielleicht auch geschwindigkeitstechnisch ein bisschen problematisch und machen diese Projekte einfach träger, wenn die durchlaufen werden müssen. Insofern Hase- und Igelrennen. Und problematisch zudem, selbst wenn ein Smart Contract selbst keine Schwachstelle aufweist und die wirklich sauber programmiert sind, könnte halt die Umgebung der Protokolle, hatte ich ja gerade angesprochen, ne, die Bridges, die Oracles, die Validatoren etc., dann wiederum angreifbar sein und zum Problem für so ein Smart-Contract-Protokoll werden, Sven.
Ja, ja. Also ich sehe schon kurzfristig kann das schon zu großen Schmerzen im DeFi-Sektor führen oder auch eben zu Hacks mit den entsprechenden Konsequenzen. Vielleicht aber auch, und das ist meine Hoffnung, ist es so die Flucht nach vorne etwas, dass wir sagen, okay, es ist zwar durch Open Source etwas angreifbarer oder einfacher zu analysieren vielleicht von Hackern als jetzt bei einem geschlossenen System, das der Fall ist, aber ich sage auch mal so, bei geschlossenen Systemen, auch da findet man Sicherheitslücken, auch da kommt man irgendwann rein und vielleicht ist es sogar dann irgendwann besser zu sagen, hey, wir machen so ein live automatisiertes Auditing irgendwie, dass wir sagen, okay, die Sicherheit ist immer permanent hochgehalten durch verschiedene, ja, Sicherheitsmaßnahmen. Ich kann es ja noch nicht beurteilen. Ich bin leider kein Sicherheitsfachmann, kein ITler. Aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass am Ende diese Dezentralisierung auch eher dann genutzt werden kann. Könnte es vielleicht auch, wenn das so dreht in diese Richtung, die ich hier gerade skizziere, auch sein, dass vielleicht Krypto profitiert, also relativ zu Software, denn Software, da sehen wir jetzt diese Abstrafung und Protokolle sind nun mal mehr als jetzt einfache Software. Es ist, da steckt mehr hinter. Es ist eben auch eine Wertabwicklungssystematik dahinter, eine Dezentralisierung im Idealfall. Könntest du dir vorstellen, dass Investoren auch ihr Kapital vielleicht dann doch auch Richtung Krypto mehr shiften, wenn diese großen Ängste vor DeFi-Hacks doch noch genommen werden können?
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Also du sprichst von einem, wie sagt man so schön, wie sagen wir die ganzen Anglizismen, Relative Value Shift nennt man das, in Richtung Krypto, könnten wir durchaus sehen, vielleicht wenn die Unsicherheit im klassischen Softwarebereich anhält und sogar noch weiter zunimmt, ist meiner Meinung nach aber auch nur vorstellbar, wenn tatsächlich, und das werden wir in den nächsten Quartalen mit Sicherheit dann sehen, das ist auch das, was, du weißt ja, Börse probiert immer viel vorwegzunehmen, noch ist diese Angst um diese ganzen Softwareunternehmen rein, ich sag mal, spekulativ, man malt da so Horrorszenarien hin und im Endeffekt würde sich das ausgehen oder beziehungsweise Neubewertung auch wirklich nur Sinn machen, wenn die Margen der Softwareunternehmen nachhaltig leiden, logischerweise, bisher sehen wir das nicht, und der Wettbewerb im Endeffekt durch KI weiter zunimmt, ja. Und DeFi und also DeFi-Projekte und Protokolle haben im Endeffekt, um auf deine Frage zurückzukommen, könnten profitieren, haben andere Monetarisierungslogiken, das wissen wir. Sie ruhen auf Fees und nicht auf bei Software, bei Adobe, bei Microsoft und Co. überall so läuft, über Softwarelizenzen. Weil die Gefahr ist immer, bisher verkaufen ihre Softwarelizenzen wie geschnitten Brot, also der klassische Markt. Wenn das nicht mehr passiert, weil jetzt auf einmal Unternehmen sagen, nö, dann nehme ich einfach KI und brauche nur ein Zehntel von einer Softwarelizenz, logischerweise brechen dann die Umsätze und die Gewinne dieser Softwareunternehmen womöglich dann ein. Das ist quasi so deren Worst-Case-Szenario, was da gerade gespielt wird. Entscheidend wäre mit Sicherheit, und das sieht man, ein, zwei Projekte machen das ja schon gut, dass der Tokenwert zukünftig bei Projekten direkter an Cashflow bzw. Usage Exposure gebunden ist. Vorzeigebeispiel, und du weißt, Johannes und ich haben da in den letzten Monaten auch immer wieder drüber geredet, sind beide auch No Financial Advice investiert. Hyperliquid ist hier durchaus so ein positives Beispiel, wo nämlich eingenommene Fees auf der dezentralen Börse durch Buybacks unmittelbar positiv auf den Kurs des Tokens wirken. Also im Grunde genommen, die nehmen die Fees, benutzen das für Buybacks, und das heißt weniger Token Supply, das heißt, sie verknappen das Angebot, insofern zieht der Kurs mit hoch. Auch womöglich weiterer Grund könnte ein steigendes Misstrauen gegenüber, hast du gesagt, 10 zentralisierten Modellen, weil die sind ja auch nicht gefeit vor derartigen Problemen, könnte die Attraktivität von Krypto weiter erhöhen. Insbesondere, wenn die Pricing Power die der Software-Geschäftsmodelle, die hätte ich angesprochen, weiter bröckelt und AI einfach mal gesagt den ja unique Selling Point von vielen Softwarebuden, nenne ich sie mal Softwareunternehmen, weiter reduziert. Bestes Beispiel ist aktuell sicherlich Adobe. Adobe, dessen Lizenzprojekte, die waren lange Zeit unangreifbar. Wir wissen, ne, die haben Adobe PDF, die haben aber auch sowas wie Adobe Premiere und Adobe Photoshop. Das waren ja jahrzehntelang im Grunde genommen State-of-the-Art-Produkte. Da gab es, war mehr oder weniger alternativlos, wenn man in dem Bereich tätig war. Fotoschnitt, Videoschnitt etc. Da kommen jetzt AI-Dabs auf einmal um die Ecke namens Google Nano Banana, kennst du selber. Die greifen dann auf einmal Adobe an und Adobe sieht jetzt auf einmal seine Fälle davon schwimmen. Insofern, das sind natürlich alles Sachen, die dann potenziell klassische Softwareunternehmen zum Problem werden können. Und dann könnten, um es mal auf Krypto wieder zu münzen, Attribute wie ja permissionless und insbesondere die Fähigkeit einer hohen Kombinierbarkeit von DeFi-Protokollen, ne, also so Bausteinmodell, das ist ja das, was DeFi auch gut eigentlich kann, profitieren. Wenn Tech durch AI jedoch, und das muss man so ein bisschen sagen, wenn Tech insgesamt durch AI unter Druck gerät und wir so einen, ja, ich sag mal, sektorweiten Tech-Risk-Off-Move an den Finanzmärkten sehen, noch sehen wir es nur partiell, in diesem Fall Softwarebereich, dann ist halt die Frage, Sven, und ja, wünschenswert wäre es, die Vergangenheit hat zumindest mal eher ein bisschen was anderes gezeigt, ob wir dann den Alleingang von Krypto wieder sehen könnten, ist zumindest mal, was die Statistik angeht, eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, es passiert so viel Neues. Wer bin ich, das genau jetzt vorauszusagen, was in ja 6-12 Monaten ist? Weil was hätten wir gedacht, dass vor 12 Monaten der komplette Software-Bereich einbricht, nur weil da auf einmal KI-Modelle kommen, die da wirklich den ganzen Bereich im Endeffekt gefährden?
Ja, es ist super spekulativ oder es ist so rasant. Also was in 12 Monaten ist, wissen wir nicht. Aber deswegen ist trotzdem auch die Hoffnung da, dass vielleicht Krypto oder die Protokolle es schaffen, diese Sicherheitsbedenken, die wir aktuell haben, zu lösen. Wie, weiß ich jetzt auch noch nicht, eben durch KI-Audits, die zum Beispiel automatisiert sind. Aber dann wäre für mich auch die Frage, okay, angenommen, das klappt, was wären denn so die Bereiche oder die Coins, die von dieser KI-Transformation besonders profitieren würden, wenn ich denn in Krypto investieren möchte, stelle ich mir oft genau diese Frage.
Gute Frage, schwere Frage. Wie gesagt, an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, no financial advice, das ist einfach nur, was ich mir daraus ableite. Ne? Also wenn KI tatsächlich genutzt wird, um formale Verifikation zu skalieren, zum Beispiel Exploits zu simulieren, also im Endeffekt zu schauen, wo hat Krypto womöglich ein Problem, um so im Endeffekt Lücken schnell zu schließen und Protokolle dann, und das wäre vielleicht dann auch der nächste Schritt, du hast das vorhin schon mal angesprochen, kontinuierlich KI-basiert dann auch auditiert werden, würde sich die Sicherheit und das Vertrauen gegenüber Krypto sicherlich deutlich erhöhen. Dann kann ich mir vorstellen, allen voran DeFi-Lending-Protokolle, Aave, Maker, Morpho könnten dann Gewinne sein, weil die sind dezentral, denn eins darf man nicht vergessen. Du hast es dann ganz am Anfang schon mal angesprochen. Auch traditionelle Finanzinstitute und deren Infrastruktur dürften nun einer erhöhten Gefahr von KI-basierten Angriffen ausgesetzt sein. Nicht ohne Grund hat ja Finanzminister Scott Bessent sich mit Fed-Chef Powell und den Chefs von Banken von JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, you name it, und auch der New York Stock Exchange Mutter ICE wohlgemerkt, sich in einer Dringlichkeitssitzung in der letzten Woche nämlich hinter verschlossenen Türen getroffen. Und das, nachdem diese Geschichte um Anthropic Mythos im Endeffekt rauskam. Da sieht man also, wenn auch zentrale Instanzen wie Nasdaq, New York Stock Exchange etc. potenzielle Ziele werden könnten, dürften dezentrale Settlement Layers wie DeFi, allen voran Ethereum dann als der zentralen Settlement Layer profitieren, also insofern auch potenziell Ethereum einen Kandidat, der davon profitieren, vorausgesetzt logischerweise die Lücken, potenzielle Lücken in Smart Contracts werden unter Zuhilfenahme womöglich dann von AI minimiert. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen überlegt, logischerweise könnten dann auch Coins aus dem AI-Agent-Bereich, also allgemein AI-Coins, Render, BitTensor, Fetch eventuell, dann aber auch AI-Agent-Bereich profitieren. denn dass wir in Zukunft dann vielleicht auch mehr autonome, KI-kontrollierte Agents sehen könnten, sich also eine On-Chain-AI-Agent-Infrastruktur ausbildet und erste Bereiche sehen wir ja oder erste Entwicklungen mit dem X402-Payment-Protokoll, wo AI-Agents sich im Grunde genommen im Hintergrund autonom bezahlen für Dienstleistungen, einfach gesagt. Das sehen wir ja schon, dass wir einen Schritt in diese Richtung gehen. Und AI-Native DeFi, ich werfe da mal so einen wilden Begriff, wäre womöglich die Zukunft. Ich habe letztens tatsächlich auch was von Self-Healing-Smart-Kontrakten gelesen, Sven. Also da sehst du schon, da kommt noch mal wieder was Neues. Das ist ja auch wichtig, dass wir keinen Stillstand haben bei Krypto, dass wir im Grunde genommen eine Weiterentwicklung sehen, eine Anpassung und auch ein Gegengewicht zu dieser Gefahr KI dann schaffen. Und diese Self-Healing-Smart-Kontrakte könnten sich dann nämlich mittels AI selbst überwachen und bei Erkennung von Schwachstellen womöglich dann auch automatisch reagieren. Das wird definitiv spannend bleiben. Erste Entwicklungen in diese Richtung gibt's. Also insofern, ich kann mir vorstellen, dass dann immer wieder neue Projekte kommen. Und dann womöglich auch zum Beispiel, es gibt ja Auditoren für Smart Contracts. Das Hack-Protokoll zum Beispiel, die haben auch einen Coin, ich glaube HAK heißt der. Die könnten logischerweise auch profitieren, wenn die im Grunde genommen sich dann als State-of-the-Art-Auditierer im Endeffekt herausstellen, um genau so eine Smart-Contract im Endeffekt sicher zu machen.
Ist doch ein hoffnungsvoller Ausblick, würde ich sagen, dass wir dennoch positiv schließen können, auch bei all den Risiken. Wie gesagt, gerade die Selbstzahlungskräfte im Kryptosektor der Smart Contracts finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild irgendwie, dass wir da vielleicht hinkommen können. Und ich habe es auch schon eingangs erwähnt, für mich heißt das gerade eher mehr Blockchain, nicht weniger Blockchain, denn wir brauchen mehr Dezentralisierung. Ich glaube, das wird gerade allen klar, denn ein zentrales System, das hat einen Angriffspunkt, Single Point of Failure. Und wenn der infiziert ist, dann habe ich ein ganzes Problem überall. Und bei Krypto ist es nochmal so ein Protokoll, da haben wir die ganzen Nodes zum Beispiel und da muss halt über 30% und mehr oder 50%, je nachdem von System her, infiziert sein. Das ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das eben auch eine Lösung sein kann in diesem ganzen KI, dieser Welt, dass das die Lösung ist. Aber ganz wichtig an dieser Stelle auch nochmal zu betonen, wir schreiben da sehr viel zu gerade, es bewegt uns alle und auch immer die Wechselwirkung zu Krypto. Und damit ihr da auch wirklich nichts verpasst, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, empfehle ich euch an dieser Stelle auch die App runterzuladen, die BTC Echo App. Ihr findet sie überall in den Stores und da habt ihr die beste User Experience, weniger Werbung und seid dann immer auch bei diesen Entwicklungen am Ball. In diesem Sinne, Stefan, wir haben lange mit dem Hauptthema verbracht. Es ist riesig. Ich würde am liebsten noch eine Stunde weitermachen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, aber die Bitcoin-Analyse, die will auch noch gemacht werden. Und deswegen lass uns dann rübergehen zu Bitcoin und den Blick auf das Technische. Also, was sagen uns die Charts, Stefan?
Ja, also vorweg, die relative Stärke in der abgelaufenen Handelswoche hat sich mal wieder gezeigt. Johannes und ich haben das in den letzten Wochen, Monaten eigentlich immer gehabt. Ist zumindest teilweise, Sven, du es auch weißt, teilweise wieder auf die massiven Käufe von Herrn Saylor zurückzuführen. Die haben für ihn rausgehauen, mal wieder 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin in den letzten 7 Tagen investiert. Also insofern, das, was wir hier gesehen haben im Chart, dass Bitcoin sich bis eigentlich Samstag frühen Abend fast bis an die 74.000 erholt hatte, ist auch teilweise Herrn Saylor geschuldet, muss man sagen, sowie unterhalb der Woche auch immerhin mal wieder erfreulichen Zuflüssen von insgesamt 783 Millionen in die Bitcoin-ETFs. Ich glaube, es sind die höchsten Zuflüsse seit Januar, Februar, also es ist schon wirklich die ersten gehen mal wieder rein. Insofern, deswegen haben wir auch diese Bewegung hier gesehen. Und der Chart hat aber auch gezeigt, er hält sich an Marken. Ich könnte jetzt auch sagen, ich klopfe mir selber auf die Schulter und könnte sagen, er hält sich an meine Marken. Wir sind an die ziemlich genau bis auf wenige Dollar an diese Unterkante hier, ihr kennt die ist seit Wochen eigentlich relevant. Das ist auf der Oberseite das Make-or-Break-Level zwischen grob 73.900 bis auf der Unterseite bis gut 75.000 auf der Oberseite. Da sind wir an die Unterkante rangelaufen, hatten in der Folge letzten Dienstag nämlich auch mit diesem starken Push die 50-Tage-Linie wieder zurückerobert, sind dann in Richtung oberes Bollinger-Band gelaufen und in dieser Resist-Zone sind dort sofort erstmal wieder abgeprallt. Ja, am Sonntag hat uns dann die Realität wieder eingeholt, als dann die Gespräche, darf man ja nicht vergessen, aktuell der Newsflow rund um den Iran-Konflikt, da sind dann die Friedensverhandlungen ohne Ergebnis erstmal beendet worden. Ich sage allerdings, im Hintergrund wird da weiter geredet. Herr Vance ist jedenfalls Vizepräsident zurück in die USA geflogen. Das führte dann dazu, dass Bitcoin erstmal abverkauft wurde am Sonntag. Wir halten aber aktuell zumindest erstmal die 50-Tage-Linie. Das ist wichtig. Das heißt, der Bereich irgendwo 70,5 bis 70,7, der wird hier aktuell gehalten. Die horizontale Niveau, diese 70.527, war übrigens auch in meiner letzten Kursanalyse und in der vorletzten auch schon als relevante Marke drin. Insofern, da sind wir genau, fast auf den Dollar genau, Sonntagabend im Tief dann nämlich auch angelaufen. Erstmal abgeprallt, hat gehalten. Insofern hält dieser Bereich unmittelbar. Wäre Oberseite Richtung 73.000 erstmal eine Erholung. Wir haben hier oben auch einen Gap, einen CME-Gap, weil wir haben am Freitag nämlich geschlossen bei ungefähr 73.000 und ein paar zerquetschte am Freitagabend. 73.2 waren es, glaube ich. Und da ist dann jetzt ein Gap, ein Futures-Gap von der CME, wohlgemerkt. Also wenn wir da hochlaufen, dürfte das erstmal ein Kursziel sein. Wohlgemerkt, auf der Unterseite geben wir die 50-Tage-Linie auf. Kommt dann bei gut 70.000 die 20-Tage-Linie. Da sehe ich dann aber eher eine Gefahr, dass wir das Gap, weil wir haben auch von der Vorwoche wiederum noch einen Gap auf der Unterseite. Und dieses Gap findet sich hier. Das wurde nämlich von Sonntag auf Montag letzte Woche gerissen. Würde bedeuten, ziemlich genau diese Zone zwischen 69,6 und 69.000. Dieser Bereich hier ist eine Gap-Zone auf der Unterseite, wiederum auch ein Futures-Gap von der CME. Da kann ich mir vorstellen, wenn wir hier wirklich die 50-Tage-Linie aufgeben sollten, hier rückfallen, dass dann sehr schnell wir hier einmal reindippen. Für mich ist der Bereich 69.000 wirklich jetzt ein starker Widerstand. Also starker Support, meine ich. Bedeutet, fallen wir da rein, kann ich mir vorstellen, dass diese Zone durchaus genutzt wird von Käufern, von Bitcoin-Käufern, um den Kurs wieder zu stabilisieren. Sollte es, und dann muss ich leider ganz kurz die Politik da reinbringen, sollte es auf einmal wieder heißen, Herr Trump will wieder den roten Knopf betätigen, also sprich, es kommt wieder, führt zu massiven Angriffen und die Feuerpause zwischen dem Iran und USA wird dann im Grunde genommen für nichtens erklärt und es gibt, der Krieg geht leider, wollen wir es nicht hoffen, weiter und die 69.000 wird aufgegeben, kann ich mir vorstellen, den Rücksetzer in Richtung 72,3 Pi mal Daumen, da ist wohlgemerkt noch ein CME-Gap, wir haben momentan zwei CME-Gaps auf der Unterseite, eins auf der Oberseite, hier haben wir auch noch ein CME-Gap, das ist für mich jetzt aber tatsächlich so ein bisschen optimalerweise für diese Woche die Unterkante der Korrektur, sollten wir nochmal gen Süden gehen, das würde nämlich, selbst wenn wir die anlaufen, immer noch bedeuten, dass wir übergeordnet ein höheres Tief machen, also sprich, ist noch alles im Rahmen ist und man nicht schwarz malen soll. Ich bin ja momentan seit Wochen eigentlich, probiere ich immer wieder erklären, dass ich ein bisschen auf Seite der Bullen bin, weil ich sehe, Bitcoin hält sich verhältnismäßig gut, auch im Verhältnis zu, wenn ich sehe, wie sich der klassische Finanzmarkt sich bewegt hat, insbesondere im März.
Ich glaube, das ist nur ganz wichtig zu sagen. Ich meine, Bitcoin ist gerade Spielball der Geopolitik, wie jedes andere Asset auch. Und dafür schlägt es sich doch ganz gut. Und du hast ja gerade auch schon in die Kursmarken für die Unterseite genannt, wenn es jetzt dann doch heftiger werden sollte. Ich meine, der Ölpreis, der ist auch mal schnell am Überschießen dann auch. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Altcoin-Check, oder?
Ja, den gucken wir uns dann ganz kurz an.
Gut, genau, denn da ist ja mal ganz wichtig zu schauen, ist das jetzt alles heiße Luft bei manchen Kandidaten, die gerade viel Aufmerksamkeit bekommen oder auch Substanz dahinter. Wir schauen heute auf einen Kandidaten, der in den letzten 7 Tagen 3.400% gemacht hat. Nicht schlecht auf jeden Fall, also man kann auch jetzt richtig Geld verdienen. Der Name des Projekts nennt sich oder ist Rave DAO. Rave, ja, hat auch was damit zu tun, was viele jetzt denken mögen auf jeden Fall. Ein Projekt aus dem Musik- und Eventbereich ist es, das versucht, die Organisation und eben die Monetarisierung von dieser Rave- und Clubkultur zu dezentralisieren. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Marktkapitalisierung jetzt von mehr als 2 Milliarden US-Dollar sehe ich. Das riecht aber auch dann schon so ein bisschen, ne, nach Pump and Dump und irgendwie das ganze Projekt, ich meine, das erinnert mich so ein bisschen irgendwie damals zu 2021, da gab es viele solche Projekte, die jetzt nicht so klassisch Finance waren, sondern in anderen Bereichen waren, auch mit NFTs und so und Events vielleicht auch. Und ja, erstmal bin ich skeptisch, muss ich sagen, Stefan. Und jetzt deine Meinung.
Ja, also die Kernidee, du hast das schon gesagt, RaveDAO hat sich zum Ziel gesetzt, die Rave- und Festivalkultur on-chain zu bringen. Idee, Leute kommen wegen Musik und lernen nebenbei Web3. Einfach mal so ganz formuliert, so ganz einfach, ganz hip. Was wollen sie machen? Reale Events, Partys, Festivals, Konferenzen sollen mit der Blockchain, also NFTs, Token Governance und Community Ownership verbunden werden. Also im Grunde haben sehr viel Buzzwords hier gerade wieder. Aus normalen Events soll so eine Community-getriebene globale Bewegung entstehen. Das ist zumindest das Ziel. Und wie du weißt, Sven, ich bin ja durchaus ein Fan der elektronischen Musik und wir kommen ja mit Berlin, ich sag mal, der Welthauptstadt der elektronischen Musik. Das kann man mal so ganz klar sagen, da übertreiben wir mal nicht. Und streng genommen finde ich derartige Ideen auch durchaus begrüßenswert. RaveDAO will weltweit Events, zum Beispiel jetzt geplant bei der Token 2049 dann, die in Dubai war ja ausgefallen. Das heißt, die nächste wäre dann im September, glaube ich, wieder in Singapur. Wollen die dort Events organisieren? Also NFTs als Ticket, Proof of Attendance nennen sie das dann, Zugang zu Community und zukünftigen Benefits, wie zum logischerweise Merchandising-Produkte, das habe ich alles mal schnell auf deren Homepage nachgeguckt. Also die ganze Range an clicky Buzzwords, kann man nicht anders sagen. Der Token Rave soll dann für Governance, Voting, Zugang, Teilnahme genutzt werden. Und die Organisatoren und Partner von solchen Rave-Events sollen den Token dann auch staken können. Staken haben sie gleich auch noch mit drinne. Und dann vielleicht auch ein bisschen die soziale Ader, 20% der Einnahmen gehen dann an Charity-Projekte, die wiederum dann abgestimmt werden sollen über den DAO-Token, an woran das dann gehen soll. So weit, so gut. Jetzt aber mal runter mit der rosarunden Rave-Brille, muss ich da ein bisschen zu sagen. Ich habe mir mal kurz die Zeit genommen und deren Ex-Account angeschaut. Es hat alles einen sehr asiatischen Touch, also im Grunde genommen könnt ihr euch selber dann angucken. Angeblich wohl Singapur und Hongkong waren wohl erste Eventorte, sind für mich jetzt nicht bekannt als die großen Rave-Hauptstädte der Welt, sondern das ist dann traditionell eher vielleicht in Europa oder auch zum Beispiel Miami. Da liest man nichts. Alles ist irgendwie so asiatisch hinterlegt, muss man sagen. Ja, schaut man dann auf die Projektpartner, findet man viele große Player unten auf deren Page. BNB Chain, also Binance einfach gesagt, und BitCat stechen sofort da raus. Und das sehe ich dann auch mit Blick auf die Token-Bewegung bei Arkham Intelligence. Man kann nämlich bei, das seht ihr hier, bei Arkham Intelligence einfach mal RaveDAO raussuchen. Da seht ihr im Grunde genommen die Inflows, seht ihr hier das Bitcoin-Hot-Wallet direkt, das BitGet-Hot-Wallet. Dann seht ihr hier bei das Binance-Wallet. Also ihr seht im Grunde genommen sehr viel, dass genau diese großen Player daran beteiligt sind. Was ist da Phase? Die verdienen traditionell, und das hatten wir in den letzten, Johannes und ich hatten in den letzten Monaten mehrfach so eine Projekte und auch so ein bisschen bei diesen krassen Anstiegen davor gewarnt, was dann da passiert. Da werden Projekte gepumpt, muss man schlicht und einfach sagen. Ich will so ein bisschen sagen, ja, die Binance und BitGet, das Kartell steckt dahinter, die verdienen daran natürlich prächtig. Die haben sehr schnell Perpetuals auf den Markt gebracht, sprich Leute denken, oh, es steigt ja, da muss ich da reinshorten. Was ist, die Leute shorten alle wie verrückt. Der Supply generell liegt aber zum ganz großen, überwiegenden Teil bei ganz wenigen Wallets. Bedeutet, daher halt im Grunde genommen das Team hält die Coins und kann dann logischerweise im Hintergrund sehr einfach agieren und im Endeffekt durch Short Covering, also sprich, sie pushen den Kurs immer höher, im Endeffekt dieses Short Covering initiieren, bedeutet Short Eindeckung, drücken den Kurs dann noch weiter gen Norden. Und das seht ihr hier auch an den Volumen hier. Und wenn ich auf die Funding Rates bei Arkham gehe, guckt mal, wie massiv die im Minus sind. Die waren Anfang des Monats noch neutral. Wir gucken gleich mal schnell auf den Schaden. Jetzt sind die sowas von im Minus. Das bedeutet, es wird eigentlich ein Anreiz geschaffen, long zu investieren, gehebelt long. Ja, das klingt erstmal gut, weil der Kurs ist zuletzt ja auch deutlich gestiegen. Das heißt, wer im Grunde genommen, ich sag mal, die Eier hatte es zu machen, konnte da tatsächlich Geld verdienen. Es zeigt aber auch, wie massiv der Short-Overhang ist. Das bedeutet, alle shorten nur rein, weil sie sehen, hör mal, ein Projekt, so nobel das ja sein mag und dezentral, Dezentralität von oder Dezentralisierung von Musikevents ist ja alles schön und gut, aber ihr habt jetzt einen Market Cap von über 2 Milliarden, Fully Diluted Valuation von 8,7 Milliarden. Also mal, man muss mal überlegen, wie viel ist, wie es war, Warner Brothers, also im Grunde haben sie diese ganz großen Musik, die Sony Universal Studios und wie sie nicht alle heißen, die sind vielleicht 50, 60 Milliarden wert. Da stecken aber auch Taylor Swift und Co. dahinter und wir reden jetzt hier von 10 Milliarden von einem Projekt, was eine Twitter-Page hat, eine Homepage hat, sagt, es will irgendwelche Musikevents machen. Da muss man halt mal die Relation sehen. Insofern Red Flags, wohin man nur schaut, so will ich das mal subsumieren. Und Sven, lass uns doch mal ganz kurz einfach einmal auf den Chart gucken, damit ihr seht, wie crazy das eigentlich ist. Der Coin, ich hoffe, man sieht das hier. Der Coin hatte am 9. April, das ist was, 5 Tage her, da stand der Coin bei 32 Cent. Wir stehen jetzt bei sage und schreibe 9,60 Dollar. In der Spitze standen wir heute bei oberhalb der 10 Dollar. Ja, das ist massiv. Ich habe jetzt einfach mal den Stundenchart aufgemacht, damit man überhaupt sieht, weil wenn im Tageschart sieht das noch verrückter aus. Da sind das irgendwann um 1, 2, 3 und dann 2 so eine riesigen Kerzen im Tageschart. Insofern, da gilt es dann, den Stundenchart aufzumachen, damit man zumindest mal eine Vorstellung hat, was passiert. Ich sag vorab, mein maximales Kursziel sind 10,57 Dollar. Wir tun uns aktuell schon schwer in diesem Bereich 9,30 Dollar. Da sieht man hier abgeprallt. Jetzt sind wir irgendwie vermeintlich drüber ausgebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht so einen finalen Peak in Richtung 10,50 Dollar sehen. Ich sehe aber auch, dass wir in den kürzeren Zeiteinheiten zunehmend jetzt Divergenzen sehen. Das heißt im Grunde genommen, die Bewegung der RSI geht nicht mehr mit. Wir haben hier einen deutlich höheren RSI gehabt als zuletzt. Und der Kurs ist aber weiter gen Norden gelaufen. Bedeutet aber irgendwann, wird sich diese Divergenz, gerade wenn der letzte Shorty sozusagen abgeholt wurde, dann geht der Kurs und vielleicht die Leute dann tatsächlich auf Long switchen, weil sie sagen, na gut, das Ding steigt ja immer weiter, weil die auch gute Marketing machen. Dann geht's weiter gen Norden. Insofern, wer die gehalten hat von euch, nehmt bitte Gewinne mit. Das Ding kann sehr schnell gen Süden gehen. Supportbereiche sind, der erste Supportbereich ist vielleicht auf Stundenbasis 8,60 Dollar. Dann geht es schnell in 7,40 Dollar. Das dürfte dieses Tief von heute Morgen um 11 sein. Da sieht man eine, was das für eine Schwankungsbreite ist. Da kommt dann auch die 20-Stunden-Linie angeflogen. Bei ungefähr ja 7,40 Dollar. Ich kann mir aber auch, so schnell wie es hochging, dürfte es wieder runtergehen. Der erste wirkliche Support ist meiner Meinung nach irgendwo im Bereich 5,30 Dollar zu sehen. Da kommt dann auch die EMA 50 im Stundenchart angeflogen. Und ihr dürft euch nicht wundern, wenn es tatsächlich dieses Ausbruchsniveau von gestern Abend irgendwo, dass wir schnell wieder in Richtung 3 Dollar zurückfallen könnten. Ohne weiteres möglich, innerhalb von paar Stunden, ein, zwei Tagen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir schnell unter die 3 Dollar bis in den Bereich, und das wäre dann für mich wirklich der erste richtige Support, wäre die Zone um 2 Dollar. Auch dann finde ich das Projekt immer noch überbewertet, aber man sieht einfach die Fallhöhe vom aktuellen Niveau. Das Ding kann mal schnell 70-80% wieder gern Süden rauschen. Sven, Pump and Dump at its finest.
Ich glaube, Stefan, die Botschaft ist angekommen, eher Finger weg von diesem Token, auch wenn wir keine Investmentberatung hier machen, also trefft eure eigenen Entscheidungen, aber für mich auch alles Red Flags, viel zu gefährlich. Und da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr solche ähnlichen Fragen vielleicht auch an Stefan habt bezüglich anderer Projekte, dann kann ich euch an dieser Stelle auch die BTC Echo Telegram Community ans Herz legen, also einfach @BTC Echo Chat, alles zusammengeschrieben. Dort reingehen und da tauschen sich eben unsere Leser ja über diese Projekte aus und die Kursentwicklung von Bitcoin und Ethereum, und da ist das ja eine gute Möglichkeit, sich zu informieren. Und jetzt würde ich sagen, noch schnell zum Marktausblick, Stefan. Was steht in den kommenden Tagen Wichtiges an?
Ja, also ganz schnell abgehandelt, dritte Handelswoche haben wir. Wir haben die morgen Nachmittag, Dienstag, wichtig, die Veröffentlichung der neuesten Erzeugerpreisdaten aus den USA. Donnerstag tatsächlich wird es mal wieder interessant. Die Bekanntgabe der Verbraucherpreisdaten, also Inflationsdaten aus Europa für den Handelsmonat März, weil das wird wichtig, weil im März logischerweise war der Krieg schon. Das heißt, da werden die Ölpreise eingepreist werden. Das heißt, wir dürften auch in Europa einen deutlichen Schub sehen. Bedeutet, auch die EZB dürfte wieder hawkischer werden und womöglich Leitzinserhöhungen womöglich dann zukünftig vornehmen, wenn das sich weiter anhält. Und dann haben wir noch Erstanträge Arbeitslosenhilfe Donnerstag Nachmittag. Finde ich nicht so wichtig. Wie gesagt, Inflationsdaten sind momentan das, worauf alle schauen. Und zudem Berichtssaison. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass die Börse blendet momentan den Krieg wieder so ein bisschen aus. Der gerät in den Hintergrund, weil die Berichtssaison ist wieder in den Startlöchern. Und da sieht man, Private Credit hat man vor ein paar Wochen angesprochen, auch so ein Unsicherheitsfaktor in den USA aktuell. Da wird man nämlich sehen, was jetzt losgeht. Wir haben die US-Investmentbank Goldman Sachs, die dürften jetzt gerade geliefert haben, Zahlen. Dann haben wir die Zahlen morgen, die dürften enorm wichtig werden. Morgen Mittag, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, also der größte Vermögensverwalter der Welt, die liefern alle morgen Mittag ihre Quartalszahlen. Dann haben wir vorbörslich am Mittwoch noch morgen Stanley Bank of America, die komplettieren quasi so die US-Bankinstitute. Und dann haben wir am Mittwoch auch noch so ein bisschen Glück in Richtung Technik. ASML aus Holland, der größte Lithografiehersteller, also sprich, da wird man sehen, wie viel Nachfrage nach diesen Geräten zur Chip-Herstellung ist noch vorhanden. Und dann auch noch Donnerstag Mittag Taiwan, also TSMC, Taiwan Semiconductor, der größte Auftragsfertiger der Chipindustrie, also wie sind die Auftragsbücher dort. Und dann komplettiert Donnerstagabend einer der Mac 7, so nach Motto, fängt dann an. Und zwar Netflix nach Börsenschluss am Donnerstagabend. Da sieht man dann auch, Technologie nimmt dann im Grunde genommen wieder Fahrt auf. Ich denke mal, da werden Anleger in den USA diese Woche deutlich drauf schauen, was da so los ist, Sven.
Alles klar. Ich würde sagen, genug Impulse auf jeden Fall, die da auf den Markt einwirken können, neben natürlich eben der politischen Komponente, die jederzeit Volatilität verursachen kann. Dennoch, wir lassen uns nicht verrückt machen, Stefan. Auch das Thema KI natürlich, das ist schon heftig gerade. Und ich glaube, auch persönlich hat jeder von euch da seine Gedanken, die er sich macht für seine Zukunft. Aber wir müssen auch die Chancen, glaube ich, gerade sehen. Und die Chancen sind im Kryptobereich enorm. Denn, was wir nicht vergessen dürfen, der Kryptobereich ist agiler, ist flexibler als jetzt die Stadtwerke, als die Krankenkassen, als die Banken oder Behörden, die alle mit KI sich rumschlagen müssen sozusagen oder eben gefährdet sind im Zweifel auch durch oder große Konzerne, die eben mit Software arbeiten oder Software herstellen. Und da bin ich immer sehr positiv, dass Krypto zwar sehr viel schwankt, aber am Ende des Tages eben auch super schnell anpassungsfähig ist. Und das ist, glaube ich, eine Skill oder eine Fähigkeit, die es heutzutage braucht, wo der Wandel so schnell vonstatten geht. Und das stimmt mich wiederum auch bullisch für Krypto, losgelöst von dem, was aus der Makroseite uns da noch alles erwarten wird. Da wird auch noch vieles kommen, sicherlich. Daher aber erstmal, war eine spannende Sendung für mich. Ich habe wieder viel gelernt, Stefan. Und dann verabschieden wir uns.
Ja, ich danke dir, dass du Johannes heute vertreten hast. Und euch, ihr Lieben, danke für die Aufmerksamkeit. Und dann würde ich mal sagen, Mittwoch hoffentlich dabei beim Marktupdate live. Insofern einschalten ab 12.30 Uhr bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und dann sage ich erstmal eine ordentliche Handelswoche, ihr Lieben. Bis dann.
Macht es gut.